SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich grüße Sie. Ein Lehrer, 20, 30 Schüler. Ja, das ist so das Bild von einer Schulklasse oder einem Klassenzimmer, wie wir es kennen. Heute lernen wir hier in Tandem einen Lehrer kennen, bei dem die Ausgangslage ganz prinzipiell auch so war. Jan Kammann ist Lehrer in Hamburg. Er unterrichtet eine sogenannte Vorbereitungsklasse. Rund 30 Schüler, die aber aus mehr als 20 unterschiedlichen Nationen stammen. Weil er wissen wollte, wie es in der Heimat seiner Schüler zugeht, hat Jan Kammann sich ein Jahr freigenommen und er hat 14 Herkunftsländer seiner Schüler bereist. Daraus ist ein Buch entstanden, ein deutsches Klassenzimmer heißt es. Herr Kammann, grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Herr Kammann, haben Sie noch Begrüßungssätze parat aus 2, 3 Ländern, die Sie bereist haben?
Ja, einen immer wieder. Chodachafes. Ja, genau. Farsi oder auch Dari.
Ist in Iran
wird es Iran, genau. Und in Afghanistan wird es auch verstanden.
Chodachafes.
Chodachafes, genau. Okay.
Schon mal was gelernt. Keine zwei Minuten, schon was gelernt.
Oder was auch ganz gut geht, ist na Privet in Russland oder Strasvuce ist ein bisschen formaler.
Okay, das hatte ich schon mal gehört, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das ist mein Problem, es ist dann immer auch schnell wieder weg.
Geht mir aber auch so. Die Versatzstücke bleiben dann immer, aber die Aussprache ist mangelhaft. Aber ich werde verstanden, das ist ganz gut.
Ich will meine Schüler besser verstehen und durch sie ein bisschen mehr vom großen Ganzen. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Wann oder woher kam die Idee, dass Sie jetzt die Rollen umdrehen, die Perspektive wechseln und selbst lernen wollen, wie es in den Herkunftsländern Ihrer Schüler zugeht?
Ich gehe noch mal ein Stückchen weiter zurück. Bevor ich in dieser Schule anfing, wo ich jetzt immer noch arbeite, habe ich gearbeitet in China als Lehrer, in der chinesischen Provinz und war dort sehr oft sehr sprachlos, wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Oder beziehungsweise es fiel mir am Anfang sehr schwer, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das ging dann sehr schnell. Ich habe sehr nette Menschen getroffen, die mir halfen. Und ähnlich eigentlich fühlen sich die Schüler, die bei mir ankommen, samt ihrer Eltern dann oft. Und meine Kolleginnen und Kollegen und ich selbst, wir versuchen ihnen dann so ein bisschen in die Spur zu helfen. Und da fühlte ich mich von Anfang an ihnen sehr verbunden. Und dann ging es natürlich, wir haben uns lange Zeit kennengelernt, 3 Jahre sehr intensiv. Und das wuchs, diese Idee und die Bereitschaft, mal den Spieß umzudrehen.
Jan Kammann, Hamburger Lehrer. Und Weltreisender, er hat viele Herkunftsländer seiner Schüler besucht, die aus mehr als 20 Nationen kommen und er hat darüber ein Buch geschrieben. Herr Kammann, ganz kurz hier an Anfang, Sie haben ursprünglich Speditionskaufmann gelernt, habe ich gelesen, dann die Hochschulreife nachgeholt, studiert.
Ich muss eine Scharte auswechseln. Eben habe ich behauptet, Chodachafes hieße Hallo und das stimmt gar nicht. Salam, sagt man. Das andere ist die Trennungsformel, also Tschüss.
Chodachafes, wunderbar.
Genau, ich sag's oft zu Schülern, aber wenn die Stunde zu Ende ist.
Okay, dann versuche ich gleich mal mir das zu merken und kann dann Sie auf Farsi verabschieden. Wunderbar. Okay, wie kam der Entschluss dann doch nach dem Speditionskaufmann noch zu studieren, Englisch, Geografie, Erziehungswissenschaften, Lehrer zu werden? Warum Lehrer?
Also meine eigene Bildungsbiografie ist sehr zerhackstückelt, das muss ich schon sagen. Ich war ein Schüler, wusste nicht so richtig, wohin mit mir selbst. Das geht wahrscheinlich vielen so im Alter von 13, 14, 15. Und nach der 10. Klasse wurde mir dann nahegelegt, die Schule vielleicht doch besser zu verlassen und erstmal was anderes zu machen. Das habe ich dann auch getan. Und tatsächlich auch in Ermangelung von vielleicht Fantasie, großen Ideen. Ich fand immer Schiffe toll und dass sie in die weite Welt fahren. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung in einer Schifffahrts- und Speditions- oder Spedition war es, die haben aber auch viel mit Schifffahrt zu tun. Das habe ich gemacht. Ja, fand ich Schiffe toll, aber ich durfte nie mitfahren. Ja. Ja, genau. Und dann nach der Ausbildung habe ich dann ein bisschen gearbeitet, Geld verdient und fing dann an, ein bisschen, war in Nordamerika unterwegs. Und dort fiel mir dann ein oder auf, dass ich doch Abitur brauche, um das zu tun, was ich gerne mache oder um mehr Optionen vielleicht zu haben. Und dann habe ich mich angemeldet, das ist ganz schön auch in Deutschland, dass ich noch eine zweite Chance bekommen habe, um Abitur nachzumachen auf einem sogenannten Kolleg. Das ging dann. Genau. Und da fiel mir dann auch auf, und darüber spreche ich mit Schülern auch häufig, es ist kein Hexenwerk, dieses Abitur zu schaffen. Es hat vielleicht ein bisschen mit Aufgeräumtheit zu tun und ein bisschen einen klaren Kopf zu haben. Und den hatte ich erst, ehrlicherweise, als ich so 18, 19 wurde.
Es ist, glaube ich, ein Thema, das Ihnen auch auf Ihren Reisen immer wieder begegnet ist, auch am eigenen Leib, wie wichtig Bildung ist.
Richtig, genau.
Sie unterrichten jetzt an einem Hamburger Gymnasium Schüler in sogenannten internationalen Vorbereitungsklassen.
Genau.
Was heißt das? Wie funktioniert das?
Also der Begriff sehr sperrig, IVK kürzen wir das ab, das heißt auch in jedem Bundesland irgendwie anders. Also das Prinzip ist so, es kommen Schüler, bei uns ist es so ab 11, 12, 13 dann zu uns, die haben noch überhaupt keine Deutschkenntnisse und in diesen internationalen Vorbereitungsklassen lernen sie dann erstmal Deutsch und schließen nach einem Jahr mit einem Deutschdiplom ab, dass sie dann qualifiziert in sogenannte Regelklassen zu gehen. Ne? Und das funktioniert meistens. Okay. Genau. 18 Stunden sind es die Woche Deutsch. Hm? Und dann kommt noch hinzu, wir nennen es PGW, Politik, Gesellschaft, ja, genau. Wirtschaft, okay. Eine Geografie und auch Geschichte. Natürlich auch Mathe. Und was für mich super ist, weil ich bin auch Englischlehrer, Englisch haben die auch, weil das ein Hauptfach ist. Und dann mache ich 4 Stunden Englisch mit denen. Und meistens sprechen die Schülerinnen und Schüler dort sehr gut Englisch oder gutes Englisch. Das ist so die Lingua Franca auch immer bei uns an der Schule. Jeder spricht so ein bisschen. Und die Stunden nutze ich dann ganz gern losgelöst von den Curricula. Und da können wir dann machen, was wir wollen.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Sie haben sich auch Reiseführer von Ihren Schülern machen lassen.
Das genau.
Ist ganz interessant. Ja. Ganz kurz, was sind das für Schüler? Also jetzt, weil das große Thema ja Migration, Flüchtlinge immer im Raum steht. Das sind jetzt aber auch nicht nur Kinder aus Flüchtlingsfamilien, sondern auch Sie haben ein paar Mädchen, die zum Beispiel bei John Neumeier in Hamburg Ballett lernen und daneben her aber noch schulpflichtig sind.
Ja, genau. Der Klassenraum, in dem ich dort unterrichten durfte, sage ich ganz ausdrücklich, bildet eigentlich das ganze Spektrum von Migration ab. Mhm. Ne? Zum einen sind da die Ursachen Krieg und ja, Zerstörung, Elend, das ist so. Also die Leute aus Afghanistan, die ich da, in meiner Klasse war es so, aus Syrien kommen die jetzt nach, sind viele dabei. Aber auch dann, ja, vom Balkan, aus Polen, aus Russland und dann, wie Sie sagten, die Ballettschülerinnen vom John Neumeier Internat. Hm. Das ist hier in Hamburg eine Institution, die werden ausgebildet zu wirklich Weltklasse Balletttänzern und Tänzerinnen und die sind dann auch da. Hm. Das heißt, die Bandbreite ist riesig. Ja? Oder auch einfach schlicht, wo der Vater entschied oder ein Jobangebot in Hamburg hat und dann kommt er hierher und bringt seine Kinder mit.
Wie ist es, vor so einem internationalen Haufen zu stehen? Also stelle ich mir sprachlich schwierig vor. Gut, da geht's Englisch, sagen Sie, aber ist ja auch kulturell eine Herausforderung, also zwischen Nicaragua und Afghanistan, da liegen jetzt nicht nur Kilometer, sondern auch kulturell große Unterschiede.
Das stimmt. Die sind aber eigentlich relativ schnell ausgeräumt, weil das Ziel dasselbe ist. Die möchten dann gerne so schnell wie möglich dieses Sprachdiplom machen und einfach normale Schüler auch werden. Und dieses Ziel eint die Klassen und ziehen dann relativ schnell am selben Strang. Und natürlich gibt es auch Konflikte, das will ich gar nicht verheimlichen. Aber wenn man mal dahinter guckt, sind das genau die Konflikte, die es in deutschen Klassenzimmern oder in normalen deutschen Klassenzimmern auch gibt. Da gibt es dann vielleicht ein paar Eifersüchteleien oder Streitereien.
Ich erinnere mich dunkel.
Ja, sowas ist dann das oft.
Sie beschreiben in Ihrem Buch oder äußern mehrfach in Ihrem Buch Ihre Hochachtung vor der Leistung Ihrer Schülerinnen und Schüler, die in einem neuen Land, in einer neuen Sprache so viel und so erfolgreich lernen. Wie erleben Sie diese jungen Leute?
Ich habe zum Beispiel die Schülerinnen aus Bulgarien oder auch aus Afghanistan, das ist dann oft, das wird von zu Hause auch so rückgemeldet, das ist die einzige Chance hier, also nutze sie besser. Das heißt, der Druck auf den Schülern ist auch entsprechend hoch, den Abschluss da zu schaffen. Und das tun sie ganz erfolgreich. Und wenn ich das mal auf meine eigene Biografie ummünze oder auf meine Reisen oder vielleicht sogar auf meinen Job in China, ich kann ja qua meiner Herkunft und meines Passes jederzeit entscheiden, wieder zurückzufahren. Und das können die oft nicht. Das heißt, es ist die einzige Chance, nutze sie besser. Und man merkt dann auch oft, dass einige da sehr, sehr unter Druck stehen. Und das tut mir oft leid. Ich versuche, den Druck darunter zu nehmen. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Ja, und das geht ja auch noch weiter dann, ne? Das ist dann Schulabschluss, ja, wie geht's dann weiter? Berufsausbildung und das hört nicht auf. Bei einigen ist es dann ganz zugespitzt auch so, dass, ja, sie sind geduldet. Und so die Abschiebung, die jetzt auch medial ja sehr breit getreten wird, die ist auch präsent. So ein Schulabschluss im Kopf natürlich. Und im Schulabschluss und eine Berufsausbildung, das hilft natürlich.
Wie haben diese Schüler reagiert, als sie ihnen erzählt haben, also ich schaue jetzt mal, wie es bei euch zu Hause so aussieht?
Wir haben uns ja ganz intensiv kennengelernt über diese Zeit und ich habe immer wieder so Andeutungen gemacht, dass ich sehr reisefreudig bin und immer sehr nachgefragt habe, was los ist, wo sie herkommen. Das haben die schon gemerkt und irgendwann habe ich dann einen Farsi-Sprachkurs gemacht und immer Vokabeln geübt mit meiner Schülerin aus Afghanistan. Die hat sich da sehr darüber amüsiert und sehr gefreut.
Jan Kammann, Hamburger Lehrer, einer internationalen Klasse. Ein Jahr lang hat er viele der Herkunftsländer seiner Schüler bereist. Darüber sprechen wir, was er dabei erlebt hat. Die Liste der Länder, die sie bereist haben, die Herkunftsländer ihrer Schüler, ist lang. Bulgarien, Iran, Armenien, Georgien, Kosovo, fange ich mal an. Wenn Sie an dieses Jahr mit all diesen Reisen denken, welche Situation kommt Ihnen als erstes spontan in den Sinn?
Das Aufbrechen von die Escapist. Und ich fand noch, also der Iran ist bei mir noch immer sehr, sehr präsent, weil ich auch dort eigentlich mit Verlassen des Flughafens festgestellt habe, wie vielschichtig dieses Land ist und wie sehr verengt vielleicht mein Blick darauf auch war. Das bleibt hängen und diese Neugier, das rauszufinden und dahinter zu kommen, was ist hier eigentlich genau los?
Hätte ich darauf gewettet, dass Sie ins Iran sagen, es kommt in Ihrem Buch wiederholt zu pathetischen Anrufungen des Landes.
Ja.
Können Sie einen Punkt sagen, was in diesem Land Sie besonders fasziniert hat?
Eigentlich ganz viel, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ja, ich mach mal so. Zum einen dieses offizielle Iran, man wird begrüßt sofort vom grimmig dreinblickenden bärtigen Männern von Ayatollah Khomeini, der einem vom Flughafen da schon anschaut. Das ist ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, das gebe ich ganz gern zu. Und dann im öffentlichen Nahverkehr, es gibt auch eine Geschlechtertrennung, da sitzen Frauen und Männer getrennt in U-Bahnen und in Bussen. Und ich hatte eine Situation, da bin ich dann in den Frauenabteil geraten. Mhm. Und ich habe schon gedacht, oh, jetzt, das ist nicht ganz so, das macht man hier nicht. Und habe dann aber die nettesten Frauen dort kennengelernt, kam mit denen ins Gespräch und habe bis zum heutigen Tag noch Kontakt mit denen. Und die haben mir dann gezeigt, oder eine besonders, eine Künstlerin und ihre Freunde auch, wo auch Männer denn durchaus dazugehören, dass es noch ein Iran jenseits dieses offiziellen Iran gibt, nämlich eines der Freiheit und des Ausprobierens und der Kunst und der Ästhetik. So eins gibt es dann dort auch.
Sie haben mit Ihren Schülern ja in Hamburg schon sich Reiseführer erstellen lassen. Wie sah jetzt beispielsweise der Reiseführer für den Iran
aus? Der Iran ist mein Lieblingsreiseführer eigentlich. Geschrieben von einem Schüler, der wahrscheinlich, ja, so war ich wahrscheinlich auch drauf als Schüler, der hat nicht besonders viel Mühe gegeben und hat einfach reingeschrieben, so fahren Sie einfach los, ich kann hier 1000 Sachen schreiben, aber das hat sowieso nichts mit der Realität zu tun. Also fahren Sie einfach los, der Iran is wonderful, stand da drin.
Ja, sehr gut.
Und das stimmt auch.
Sie schreiben im Buch, der Iran habe Sie entlarvt. Sie haben ein Gespräch geführt mit einem arbeitslosen iranischen Soziologen und mussten feststellen, dass Sie quasi so gut wie nichts über iranische Kultur und Geschichte wissen, während der Soziologe sich offenbar sehr gut auskannte in europäischer Kulturgeschichte.
Ja, kannte sich ganz hervorragend aus.
Ich habe mir überlegt, ist das aber eigentlich nicht immer so beim Reisen, dass man ja quasi irgendwo hingeht mit immer zu wenig Vorstellungen und man ist ja auch dort, um dann diese defizitären Vorstellungen aufzufüllen mit dem, was einem begegnet.
Ja, das ist ganz sicher so. Aber im Iran war es sehr augenfällig für mich.
Das Gefälle besonders hoch.
Das Gefälle besonders hoch, genau. Ja, weil was ist da meine erste Assoziation? Ist der Iran, die Revolution? Ich weiß vielleicht noch so ein bisschen über den Schah und davor die Intervention der Amerikaner, solche Sachen. Und gebe dadurch vor, mich auszukennen in persischer Geschichte und Kultur des 20. Jahrhunderts, das kenne ich vielleicht auch. Aber was darunter sich verbirgt und liegt, so das weiß ich eigentlich nicht. Mhm. Und auch die Art, wie dort Gespräche geführt werden, so sehr zivilisiert, sehr kultiviert, man hört sich zu und lässt sich ausreden, das fand ich total faszinierend. Und insbesondere im Gespräch mit diesem Soziologen.
Ja.
Der hat mich wirklich mehrfach entlarvt. Ja. Und schon alleine, auch das wusste er, dass unser lieber Freund Goethe sich hat inspirieren lassen vom persischen Volksdichter, Hafiz, wenn man das mal so sagen darf, Hafiz, genau. Davon hat Goethe sich schon inspirieren lassen, aber das ist dann in den letzten 200 Jahren vielleicht oder 100 Jahren vielleicht so wegerodiert, dass unser Blick dorthin gar nicht mehr so richtig stattfindet. Und wir gucken, Defizitorientierung ist auch ein Begriff, der aus der Bildung kommt, weil viele meiner Kollegen, und vielleicht tue ich das auch manchmal, in Notengebung gucke ich immer nur dahin, wo stimmt es denn eigentlich nicht. Und mir entgehen viel zu oft die Sachen, wo es eigentlich wirklich stimmt.
Prinzipiell ist mir aufgefallen bei der Lektüre des Buches oder mir in den Sinn gekommen, wie sehr sich doch Reisen verändert hat. Wir sind ja ungefähr eine gleiche Generation, also 70er geboren, 80er in der Schule. Da war Reisen, habe ich das Gefühl, ja doch noch deutlich anders. Kein Internet, der komplette Ostblock war nicht zugänglich. Und wenn man irgendwie reinkam, dann konnte man sich nur mit Russisch verständigen. Heute ist das doch alles sehr viel unkomplizierter. Also Englisch, glaube ich, funktioniert auch da. Und mit 3 Klicks habe ich auch probiert, kriegt man ein Hostel in Jerewan gebucht, in der Hauptstadt von Armenien.
Das ist auch richtig. Eine Sache fällt mir dazu gerade ein. Ich bin dann am Ende mit meiner Freundin Luisa durch Russland gefahren in der transmongolischen Eisenbahn. Und wir hatten unser Visum schon so sehr ausgereizt, als wir in Moskau ankamen und wollten eigentlich mit dem Zug weiterfahren nach Berlin. Da waren gerade Feiertage und die weißrussische Botschaft hat geschlossen. Also für dieses Land, was direkt vor unserer Haustür eigentlich liegt, braucht man ein Visum. Wir mussten aus Russland raus, weil das Visum abläuft und kamen nicht nach Weißrussland rein, weil wir keines hatten. Ne? Und dann mussten wir fliegen. Und da habe ich mal gemerkt, was auch für meine Schüler oft eine Realität ist, weil oft müssen sie zu Behörden Visum verlängern oder Anträge ausfüllen, dieser Art. Was für mich überhaupt kein großes Problem ist. Unser Pass trägt uns um die ganze Welt. Mit wenigen Ausnahmen, dazu gehört Weißrussland.
Ja.
Ja, ich habe unheimlich viele so Kleinstunternehmer auch getroffen in Nicaragua und auch in Armenien, die dann versuchen, ihre Dienstleistungen so auf Websites wie TripAdvisor darzustellen, also so One-Man-Shows, die darüber profitieren wollen und auch plötzlich ein Forum haben so in der Welt, was ja auch eine Chance dann dort sein kann. Und man kommt auch, eine andere Börse, die ich oft genutzt habe, ist so Couchsurfing, sehr schnell auch und sehr einfach in Kontakt zu einheimischen Menschen.
Über Couchsurfing kam, glaube ich, auch der Kontakt zu der Frau, bei der Sie in Ghana gewohnt haben, oder zu der Sie auf jeden Fall in Ghana Kontakt gefunden haben. Darüber sprechen wir gleich. Ich vermute, der Musikwunsch, der zweite, den Sie uns genannt haben, Bob Marley Redemption Song, ein Lied über die Befreiung von der Sklaverei. Und dieses Thema, das hat auch unseren Gast Jan Kammann, ein Lehrer aus Hamburg, beschäftigt bei seiner einzigen afrikanischen Etappe seiner Weltreise zu den Herkunftsländern seiner Schüler in Ghana, Herr Kammann.
Genau, da habe ich kennengelernt Mary über Couchsurfing und die hat mir erstmal so eine kleine Geschichtsstunde angedeihen lassen, und zwar in Cape Coast, da lebt sie, eine Stadt am Atlantik, etwas westlich der Hauptstadt Accra, und da steht das Cape Coast Castle. Darüber wurde dieser Sklaven-Dreieckshandel abgewickelt, also es wurden dort, Bob Marley beschreibt es als Bottomless Pit in der ersten Textzeile, glaube ich, Menschen eingepfercht, und von dort aus wurden sie direkt verladen auf Schiffe, um dann in die neue Welt gebracht zu werden. Ein krasser Ort. Man merkt dort auch ein Trauma für Westafrika jetzt in diesem Fall oder für den ganzen Kontinent, das bis heute nicht überwunden wurde, weil es kann auch niemand sagen, zahlenmäßig, wie viele Menschen eigentlich deportiert worden sind damals und wie viel Talent abgezogen worden ist damals, was bis heute nachwirkt. Da bin ich ganz sicher, dass das so ist. Also dieser Ort ist wirklich furchtbar. Frauen und Männer wurden dort getrennt und wie Ware verladen auf Frachtschiffe dann und dort eingepfercht. Und nur die Stärksten überlebten dann auch die Fahrt, und ja, die waren dann entsprechend wertvoll, auch um den Zuckerrohrplantagen, die ich mir auch angesehen habe in Kuba und auch in Kolumbien, denn dort zu arbeiten.
In Ghana waren Sie der Obruni, der Weiße.
Der Obruni, der Mr. Obruni.
Sie haben dort im Prinzip am eigenen Leib wirklich erfahren, was Ihr schwarzer Schüler Jakob, der aus Ghana stammt, in Hamburg erlebt. Man hebt sich durch seine, allein schon durch seine Hautfarbe.
Ja, man hebt sich da ab. Man denkt immer so, wenn man in so einem, ich glaube wir alle, Hautfarbe spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ich bin auch in der Schule, glaube ich, kann ich schon sagen, dass ich da einigermaßen farbenblind ist, aber Jakob sagt es nicht. Er sagt, wenn er mit dem Bus fährt, oder wenn er in der U-Bahn sitzt, dann treffen ihn Blicke, die abschätzig sind vielleicht. Und er fühlt sich zumindest diskriminiert. Diskriminiert, ja, vielleicht in einigen Stellen dann schon so. Und dieses will ich ihm auch überhaupt null absprechen. Es ist nur so, dass ich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen habe, wie es denn ist, durch die Hautfarbe einfach einen anderen Eindruck vielleicht zu machen, sag ich mal so. Und ob das jetzt so ist, ein diskriminierender Blick, ja oder nein. Fakt ist aber, dass er sich so fühlt. Und das finde ich total schade, unendlich schade sogar.
Sister Mary oder Mary haben Sie schon gerade angesprochen, bei der Sie dort gewohnt haben. Eine Frau, die dort mit einer Hilfsorganisation versucht, die Bildung vor allem der Kinder zu verbessern.
Richtig.
Das Motto fand ich sehr beeindruckend von Sister Mary. Es heißt Slow, Slow, Small, Small.
Ja, genau. Slow, Slow, Small, Small. Da kann man sich auch mal viel vermerken. Ich zumindest. Also kleine Schritte führen dann ans Ziel. Also ihr Job hat sie sich auf die Fahnen geschrieben, und das... Jeder, der interessiert ist, kann mal maryfoundation.org, die Website sieht sehr professionell aus, sie ist aber eine One-Woman-Show, sie läuft los und versucht erstmal Kinder einzusammeln, die ja Waisen, Halbwaisen sind, und die in Schule zu bringen, was oft gar nicht so einfach ist, weil ein Schulbesuch in Ghana kostet Geld, erstmal muss die Uniform bezahlt werden, die sie dort tragen müssen, die Schülerinnen und Schüler, und Stifte kosten Geld und eine kleine Gebühr wird dann auch noch fällig. Das kostet, und sie versucht ein bisschen Geld zu generieren. Das Problem ist, die Kids verdingen sich oft als Handlanger so in den Fischereibetrieben oder in der Fischerei, helfen Netze einzuholen, also leben von der Hand in den Mund. Und Mary sagt, wir als Ghana werden nicht auf die Füße kommen, was wir brauchen ist Bildung, und das flächendeckend, weil sonst werden wir immer Handlanger bleiben, und das kann das Ziel nicht sein.
Dieses Thema Bildung, die Wichtigkeit von Bildung, das ist Ihnen überall begegnet. Sie berichten aber auch, dass es ja oft dann auch das Problem ist, dass Sie in Ländern waren, in Armenien, im Iran, im Kosovo, dass Sie auf Menschen treffen, die gut ausgebildet sind, die aber keine Gelegenheit kriegen, ihre Bildung zu nutzen. Stattdessen müssen Sie Taxi fahren, Stadtführungen machen.
Genau.
Oder auswandern.
Ja, oder auswandern. Ich bleib mal in Ghana, weil da diese Bilder waren sehr, sehr wirkmächtig für mich nach wie vor. Mit Mary war ich, ja, noch etwas, sie läuft wahnsinnig viel zu Fuß. Also der Modus dort ist Fußgehen. Wir sind den einen Tag, glaube ich, fast 20 Kilometer zu Fuß gelaufen, von Kind zu Kind, von Jugendlichen zu Jugendlichen, um sie zu finden. Und viele von denen wohnen in einer Küstensiedlung, das sind dann, ja, Hütten, kleine Häuschen, direkt am Strand. Und dort versuchen die Fischer, fahren nachts raus und holen dann dort morgens die Netze ein. Dort war ich auch und die Fischer beklagten, wir fangen nichts, es wird immer weniger. Und der Grund, den sah man dann am Horizont, wo große Fischtrawler aus, in dem Fall aus China, aber auch aus Westeuropa, aus Nordamerika stehen und den Menschen dort im wahrsten Wortsinn das Essen vom Tisch fischen. So, und da ist die beste Bildung natürlich dann sinnfrei, wenn man sich nicht mehr selbstständig ernähren kann. Und da kann Bob Marley singen, Emancipate Yourself, wenn es schlicht nicht möglich ist, weil es nichts zu essen gibt. Und gleiches auch mit einer Goldmine war ich auch mal in Ghana. Die Rohstoffe, die dort dem Boden entrissen werden, sie gehen endlich erst in den Weltmarkt ein, wenn sie Ghana verlassen. Also es profitieren einige wenige und es ist auch bestimmt ein strukturelles Problem in Westafrika. Korruption, ganz sicher, ganz großes Problem. Aber dass die Wertschöpfung woanders stattfindet und nicht dort, das ist auch ein riesengroßes Problem. Und Bildung ist bestimmt ein Schlüssel, mit dem man das irgendwie aufbrechen kann, lösen kann.
Da fand ich auch ganz eindrücklich eine Begegnung, die Sie beschreiben im Iran mit einer intelligenten jungen Schülerin, die aus Afghanistan in den Iran geflüchtet ist, Ärztin werden will. Da beschreiben Sie, dass Sie Mitleid mit ihr haben, weil sie im Iran keine Chance auf Entwicklung hat, aber auch keine Chance auf offiziellem Weg nach Deutschland zu kommen.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen mein Mitleid wollen. Sie wollen eine Chance und eine Perspektive. Also da in Afghanistan, ich gehe ganz kurz drauf ein, Afghanistan ist das Nachbarland und es leben allein in und um Teheran herum schätzungsweise 3 Millionen Afghanen unregistriert und informell. Und die verdingen sich dann so auf, ja, auch als Handlanger auf dem Bau, auf dem Basaren, so überall, wo man einen Job abfällt. Und sie können nicht zur Schule gehen. Das heißt, der Weg in den, wir würden sagen, ersten Arbeitsmarkt ist ihnen dort einfach versperrt. Und was tut man dann? Und ich würde das auch tun. Ich würde mir woanders eine Perspektive suchen. Und die Schülerin, mit der ich dort sprach, super gut Englisch, das hat sie auch so sich selbst mehr oder weniger beigebracht. Natürlich möchte die woanders leben und möchte eine Perspektive haben. Es kann ja nicht sein, dass sie dort, ja, verkauft irgendwie Krimskrams in der U-Bahn oder im Bus. Das kann nicht sein. Jeder Mensch braucht ein Ziel und eine Perspektive. Und deswegen finde ich komplett nachvollziehbar, dass sie sagt, versuche mein Glück einfach woanders.
Ja. Eine andere Begegnung fand ich dann auch wieder, die aber so einen interessanten Kontrast darstellt, ist im Kosovo. Da beschreiben Sie, dass Sie sehen eine deutsche Fachkräfteanwerbung. Das beklagen Sie ein bisschen. Aber das ist ja so ein bisschen das Dilemma, dass man auf der einen Seite Menschen eine Chance ermöglichen will, zum Beispiel gleichzeitig einen Fachkräftemangel in Deutschland behebt, aber den Herkunftsländern schnappt man dann da wieder die jungen, gut Ausgebildeten weg.
Ja, Brain Drain, Brain Gain nennt man das. Ne? Das habe ich auch immer in Geografie oft. Ich nehme mal da ein Beispiel. Ich war nicht in einem Goethe-Institut in Bulgarien, in Sofia. Und dort hat mich eine Lehrerin eingeladen, mal in ihren Klassenraum zu kommen. Und sie meinte, guck dir mal an, was hier sitzt. Hier sitzen Mediziner, Pflegepersonal, die wollen alle Deutsch lernen und die wollen alle hier weg. Und sie sagte noch weiterhin, die Zahlen, wie gesagt, die habe ich nur so gehört, aber im Prinzip die Richtung stimmt wahrscheinlich. Sie sagte, dass 80% aller Universitätsabgänger das Land verlassen. Und sie sagte dann, wie sollen wir denn jemals auf die Füße kommen, wenn unsere besten Talente verschwinden? Und da profitieren wir denn davon. Und gleichzeitig beschwerte sie noch sich darüber, und das habe ich im Kosovo genauso gehört, dass die Menschen vom östlichen und westlichen Balkan einen wahnsinnig schlechten Ruf haben in Deutschland. Dabei meinte sie dann, eure Krankenhäuser würden doch überhaupt nicht mehr funktionieren ohne unsere Leute. Und so, ja, das ist wahrscheinlich so.
Glauben Sie, dass Ihnen die Reise, die Kontakte, dass das alles manchmal leichter war, weil Sie ein reisender Lehrer sind? Doch in den meisten Ländern in Deutschland hat das ein bisschen abgenommen. Eine Respektsperson? Hoffe ich.
Ja, hat es abgenommen. Ich fühle mich ganz gut in dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, wenn man das selbstbewusst vertreten kann. Ich bin das. Dann ist das auch in Ordnung. Aber das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich viele Lehrer getroffen, die sich noch mit 2 Jobs über Wasser halten müssen. Die meinen, ich mache das unheimlich gern, aber ich kann davon nicht leben. Ich bin auch Fahrer gleichzeitig und Hustler aller Art. Ich mache dies und jenes. Das muss ich zum Glück nicht. Ja, aber doch, in anderen Ländern sind Lehrer vielleicht Respektspersonen, aber mir geht's ganz gut damit, auch hier in Deutschland.
Ist ja interessant, wie man dann doch wieder eben auch durch das Reisen in andere Länder, durch fremde Gepflogenheiten, anderen Umgang, auch zum Beispiel mit Bildung, wieder einen neuen Blick lernt auf das eigene, das Gewohnte.
Genau, auch noch ein Beispiel fand ich auch ganz abgefahren. In Kuba haben wir zusammen einen Sprachkurs gemacht Und in Kuba gibt es Zugang zum Internet, gibt es zwar, aber nicht für den autonomalen Menschen und Lehrer. Und Kopiergeräte gibt es auch nicht. Und am Ende lernt nur durch Wiederholung, habe ich dort gelernt, Sprachen zumindest. Vielleicht ist da sicherlich auch viel dran. Und was meine Kollegin, weil oft, das gebe ich gerne zu, jeder weiß es, wenn ich mal eine Stunde, ja, da gucke ich mal im Internet nach, was gibt's da für Entwürfe, ich lasse mich inspirieren, das geht ganz schnell, das dauert 5 Minuten. Und dort geht das eben nicht. Also der Zugang zum Internet ist für mich als Lehrer sehr wichtig. Und zum Kopierer, weil dort wurde mir handschriftlich überreicht die spanische Grammatik auf sage und schreibe 30 Seiten aufgeschrieben, ein Unikat. Ja. Ne? Und das kann ich natürlich nicht leisten, ich bin auch Sprachlehrer, aber ich wüsste gar nicht, nee. Da hat mir großen Respekt abgenötigt und wie viel Vorlauf diese Arbeit dort dann braucht. Wahnsinn.
Also man lernt auch vieles wieder zu schätzen, was einem sonst so alltäglich ist.
Genau.
Ich habe mir Ihre Reisestation auch auf der Karte mal angeschaut und es wird dann doch auch schnell deutlich, was für ein kleines Land eigentlich Deutschland ist. Also im Vergleich zum Beispiel Iran, das geht ja dann doch fast 2.500 Kilometer von Südost nach Nordwest oder Armenien gleich 4-mal so groß, von der Mongolei oder China oder Russland jetzt mal gar nicht zu reden. Kriegt man auch wieder einen eigenen Maßstab für das eigene Zuhause?
Ja, wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Das wird ganz schnell relativ deutlich. Das fand ich im Übrigen auch sehr interessant, auch in meiner Zeit als China und in Persien habe ich es auch gesehen oder im Iran, dass nämlich, wenn dort Schulkarten genommen werden oder auch wenn das dort dann entsprechend China zentral in der Mitte ist. Und bei uns, auch wenn die Tagesschau, weiß ich gar nicht, wie das da ist, aber so bei so normalen Karten ist immer Westeuropa im Zentrum, eurozentrisch. Ist ja auch normal, ist nichts dabei, wir leben halt da und wir betrachten die Welt auch von hier aus. Andere Menschen sehen es aber anders, da sind wir dann in der Peripherie.
Jan Kammann, Lehrer aus Hamburg, er hat die Herkunftsländer seiner Schüler bereist. Mir ist gleich aufgefallen, wie sehr ich einen Punkt anknüpfen kann, der mir gut gefallen hat in Ihrem Buch. Im Iran haben Sie auch wieder eine, es geht ja in diesem Lied, geht es ja darum, also die kleinen Freuden des Lebens oder das Einfache mal wieder zu genießen. Und im Iran haben Sie schätzen gelernt, wie schön es doch ist, einfach mit Fremden, Freunden, Familie zu picknicken.
Ja, richtig.
Super.
Großartig, wirklich großartig. Und auch das sehe ich hier bei meinen viele Schüler, gerade aus dem persischen, aber auch aus dem arabischen Raum, die eben dieses auch vermissen. Dass man, also was mich da beeindruckt hat, in Isfahan auf einem Teppich, 3 Generationen sitzen da ganz selbstverständlich und picknicken. Großartig.
Sie haben sich auch vorgenommen, mit Ihren Eltern zu picknicken. Haben
ja.
Sie schon realisiert?
Lustigerweise wurde ich unter dem Weihnachtsbaum darauf hingewiesen, das Wetter ist im Moment zu schlecht. Aber
ja,
ich hatte auch aus dem Iran einen Teppich geschickt nach Hause und den haben wir dann genutzt, um mal gemeinsam drauf zu sitzen.
Okay, und wenn das Wetter besser wird, dann kann man ja raus, ja, auch in Hamburg.
Genau, wobei das auch eine Kehrseite hat, auch das sage ich mal ganz kurz noch dazu, da habe ich getroffen, nämlich derjenige, der mir den Teppich verkauft hat. Ein netter Typ, habe ich immer noch Kontakt zu. Der sagte, ja, das ist zwar alles ganz schön und richtig hier mit den mehreren Generationen auf einem Teppich, aber er fühlt sich dadurch unfrei, ne? Und weil das
Kontrolle
auch. Ja, es ist auch genau, es ist eine Kontrolle. Und dann sagten mal Oma und vielleicht auch die Mama mischen sich in die Partnerwahl ein und das ist alles das, was er eben nicht will und wünscht sich frei davon zu sein. Und ich möchte das jetzt gerade.
Gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Ich will meine Schüler besser verstehen und durch sie ein bisschen mehr vom großen Ganzen. So habe ich sie am Anfang aus ihrem Buch zitiert. Nach dieser Reise, nach einem Jahr in den Herkunftsländern ihrer Schüler, was ist geblieben? Verstehen sie mehr von ihren Schülern und vom großen Ganzen?
Es wäre vermessen zu sagen, dass ich das große Ganze durchblickt hätte. Ein bisschen, also ich verstehe auf jeden Fall meine Schüler besser, noch besser als zuvor hier anzukommen und nichts zu verstehen, weil diese Situation hatte ich in, ja doch, ich kann sagen, jedem Land erstmal nichts zu verstehen und erstmal das zu durchschauen, was ist das, wie geht das hier, wo ist überhaupt was, an wen muss ich mich wenden, was ist wichtig. Da ich glaube, da wirkt Deutschland auf Leute, die hierher kommen, auch erstmal sehr absurd. Formulare hierhin laufen, dahin laufen. Ja, das habe ich verstanden, dass man da die Leute vielleicht, ja, ich sag mal ein bisschen, ich lasse ihnen noch mehr Fürsorge zuteil werden am Anfang, würde ich mal sagen, weil das mir auch begegnet ist. So, Leute haben sich große Mühe gegeben, ihre Sicht auf die Dinge zu verstehen.
Nach dem Reisejahr haben Sie wieder Vorbereitungsklassen unterrichtet. Mhm. Hat sich da Ihr Verhältnis zu den Schülern verändert nach der Reise?
Ja, also ich kann jetzt das mit irgendwelchen Versatzstücken da aus Landessprachen protzen, genau. Ich kann sagen, ich war da schon mal und das führt zu ganz schönen Situationen. Die Schüler fühlen sich denn verstanden schon, das kann ich schon sagen. Und ich verstehe auch, was ich jetzt immer so ganz gerne mache in diesen EVK-Klassen. Ich habe nämlich gelernt, dass Essen auch ein ganz großes Gefühl von Heimat sein kann. Ja, und jetzt mache ich ganz gerne so Rezepte. Jeder stellt sein Lieblingsrezept vor und über diese Rezepte kann man sich dann auch der Geografie entsprechend nähern. So, aha, in diesem Rezept sind jetzt zum Beispiel, was ist denn da drin, Cassava, wo wächst denn das? Und dann ist man ganz schnell so in Klimazonen und sowas, ganz schön, das funktioniert ganz gut.
Sehr gut.
Also Essen ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil oft in meinem Unterricht.
Spielt doch in Ihrem Buch ja immer wieder eine große Rolle. Was war das Leckerste auf Ihrer Reise?
Oh, schwer zu sagen, aber auf jeden Fall in Ostasien, Südkorea und China, die machen für mich das beste Essen.
Und das Schwierigste?
In einer mongolischen Jurte, weil da wurde mir eine Suppe kredenzt mit großen Fettaugen, also Fettstücken drin, was da das Wichtigste ist als Energieträger für dort. Und mir wurde auch noch anders als meinen weiblichen Begleiterin, weil der Mann, der arbeitet körperlich, er bekommt also auch die größte Schüssel mit den größten Fettbrocken und die musste ich durch den Hals kriegen, weil alles andere wäre sehr ehrverletzend gewesen. Ja, das war schwierig, aber trotzdem auf seine Art und Weise irgendwie auch lecker dann.
The Streets haben Sie uns vorher mitgebracht, musikalisch. Eine Zeile zitiere ich nochmal. I'm not feel no fear, cause I'm not really here, I'm nowhere near. Also ich bin nicht wirklich hier, ich bin vielleicht nirgendwo zu Hause, würde ich das jetzt mal übersetzen. Mhm. Sie sind jetzt wieder zu Hause in Deutschland und das hat sich ja jetzt kürzlich auch existenziell verändert für Sie. Sie sind Ende November Vater geworden.
Ja, so ist es.
Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Das, glaube ich, schafft doch, also wenn ich von mir ausgehe, doch auch einen neuen Ankerpunkt oder ein Zuhause.
Ja, vollständig. Also wir gewöhnen uns gerade noch aneinander sehr und ich für mich, genau, das meine Perspektive auf die Welt. Nee, ich will nicht sagen, dass sie sich verändert hat. Ich brenne darauf, meiner Tochter irgendwann mal die Welt zu zeigen, wie sie ist. Und ich hoffe, dass sie dann auch so ist und dass wir uns so frei in ihr bewegen können. Das hoffe ich wirklich sehr inständig. Das stimmt. Und Angst zu haben braucht man auch wirklich nicht wirklich, wenn man in die Welt hinausfährt, wenn man sich ein bisschen umhört und umguckt und ja mit offenen Augen durch die Welt läuft. Also ich kann sagen, eine Situation war da, wo ich gedacht habe, ui, das hätte auch anders ausgehen können. Aber meistens habe ich nur freundliche Menschen getroffen. Genau, und das ist vielleicht etwas auch, was ich mitnehme, ja, wenn man die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten anschaltet, denn die Welt ist auch in keinem besonders guten Zustand, aber die Menschen, die meisten Menschen, die sich in ihr bewegen, die haben ganz fundamentale Bedürfnisse, die meinen nicht unähnlich sind und darauf kann man sich ja irgendwie auch verständigen und einigen. Das fand ich einen ganz versöhnlichen Gedanken. Das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen abgehoben, aus meiner westeuropäischen Sicht gesprochen, aber trotzdem, es ist so und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen mehr zuhören und versuchen uns ein bisschen mehr zu verstehen, dann geht das schon.
Also auch eine schöne Botschaft, die Sie Ihrer Tochter mitgeben. Hab keine Angst und hör den auch nochmal zu.
Genau.
Jan Kammann, weltgereister Lehrer, war heute zu Gast in SWR2 Tandem. Seine Berichte finden Sie zwischen zwei Buchdeckeln unter dem Titel Ein deutsches Klassenzimmer im gut sortierten Buchhandel Ihres Vertrauens oder digital finden Sie seine Reiseberichte auf der Internetseite www.eindeutschesklassenzimmer.com. Deutsches Klassenzimmer, alles zusammengeschrieben.com und demnächst haben wir uns vorher kurz unterhalten, wohl auch als Hörbuch.
Genau,
ja, so sehr ist schön. Es. Jan Kammann, bedanke mich sehr.
Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend wünscht Martin Gramlich. Ah, Herr Kammann.
Herr Gramlich.
Chodachasi.
Chodachafis.
Chodachafis, ich wusste, so geht's dann immer. Man merkt sich so halb Chodachafis.
Genau, man merkt sich so halb über. Genau,
Chodachafis. Okay. Fasi für Tschüss.
Richtig.
Ne? Tschüss und herzlichen Dank.
Ich bedanke mich. Hat wirklich Spaß gemacht.
Super.
Bis dann.